Und wer bleibt gleich bei der Firma? Diplom-Ingenieur Alfred Bissenmeister redet jetzt über die nachhaltige Energienutzung in Zusammenhang mit dem gesunden Wohnen, mit dem leistbaren Wohnen. Bitte noch einmal, ich möchte betonen, Firma Siblik unterstützt uns österreichweit bei Beratungen vom privaten Hausbau bis zum Objektbau. Bitte, Alfred, deine Worte.
Meine Damen und Herren, herzliches Grüß Gott, schönen Nachmittag. Nachhaltige Energienutzung und leistbares Wohnen. Ich gebe schon zu, sind beide Begriffe fast ein bisschen überstrapaziert, vor allem wenn wir über das Thema leistbares Wohnen reden. Und ich möchte einfach hoffen, dass wir vielleicht gemeinsam in das Thema Energie, Energienutzung und Energieformen ganz einfach ein bisschen eintauchen, weil ich glaube schon, dass es eine Sache ist, die uns die nächsten Generationen beschäftigen wird. Und manchmal ist ein Bild mehr als viele Worte, aber wenn wir uns das anschauen, wollen wir es dann wiederfinden. Und Sie werden ja viele Meldungen in den letzten Wochen, Monaten mitbekommen haben, da tut sich schon vom Klima auch was. Und bei vielen Dingen sind schon wir auch Mitverursacher. Das würde jetzt natürlich zu weit ausufern, aber ich denke nur, das letzte Jahr, das wärmste Jahr, seitdem wir die Aufzeichnungen von Temperaturen haben, also da ist schon was dabei. Und wenn wir so über das Thema Energie sprechen, ich möchte Sie ganz bewusst mit ein paar Zahlen konfrontieren. Und wenn wir jetzt schauen, 96,5 Millionen Barrel Rohöl und das Barrel mit 159 Liter, dann haben wir fast 10 Milliarden Kubikmeter Gas und fast 15 Millionen Tonnen Kohle. Meine Damen und Herren, das sind eigentlich die Zahl selbst, das ist ja schon mal eine Wahnsinnszahl, wenn man das im Volumen sieht. Das ist, ich nehme es dir vorweg, das ist der Tagesverbrauch der Menschheit. Und woher kommt es? Ich glaube, das Logo da hier, BP, das sagt uns allen was, das ist ein Unternehmen, das eigentlich mit fossiler Energie unheimlich viel Geld verdient und die bringen jedes Jahr einen sogenannten BP Energy Outlook aus. Und da kann man die Zahlen sich holen und das sind die Verbrauchszahlen im Schnitt von 2017. Und es ist mir insofern ein Anliegen, und ich, bei Gott, bei solchen Vorträgen, ich sage es immer wieder, wir müssen uns bewusst sein, was da passiert, auch wenn uns viele Lobbyisten über den einreden, wir haben Energie im Überfluss. Das ist schon richtig, aber ich sage, die einzige Energie, die wir im Überfluss haben, ist die Erneuerbare, weil sie eben, wie das Wort schon heißt, sich permanent erneuert. So, aber jetzt schauen wir ein bisschen weiter. Wir haben gesagt, nachhaltige Energienutzung. Was verstehen wir mit nachhaltiger Energienutzung? Ich sehe natürlich schon zwei Themen. Die erneuerbare Energie, die da mit in eine Rolle spielt, und die Energieeffizienz. Weil es hat wenig Sinn, dass wir sagen, okay, erneuerbare Energie, wie gehen wir mit der Energie, die wir da hier nutzen, nicht effizient um? Und ich würde es vielleicht auf diese zwei Sätze beschränken. Wir müssen damit zum einen den gegenwärtigen Bedarf decken, aber auch, und das ist ganz wichtig, und vielleicht, wenn man Vater von Kindern ist, dann hat man auch hat vielleicht mehr Generationenverantwortung. Den Bedarf der zukünftigen Generationen nicht einschränken. Und ich denke, wenn wir uns nur die Dinge vor Augen halten, dann ist das schon eine Herausforderung. Für uns, wo wir da hier sitzen, aber ich glaube für die ganze Menschheit. Wir dürfen aber, und da bin ich schon dahinter, eins nicht aus dem Augen verlieren. Wir müssen uns das Ganze auch leisten können. Und darum habe ich ganz bewusst das Thema leistbar mit hineingenommen. Wobei, jetzt müssen wir uns überlegen, was heißt leistbar? Was ist billiger? Wenn wir den Schwenk machen zu Erneuerbaren und sagen, wir orientieren uns neu, oder aber, wenn wir sagen, wir tun gar nichts und warten, was für Kosten auf uns zukommen. Weil es ist ja Irrglaube, wenn wir sagen, nur die erneuerbaren Energien werden gefördert. Es werden auch die althergebrachten Energien gefördert. Wenn Sie aber Lust und Laune haben, dann lesen Sie mal nach, das Atomkraftwerk Hinkley Point 2 in England, was da passiert. Also ich sage Ihnen, da werden andere Energieformen in einem Ausmaß gefördert, wie es die Erneuerbare noch gern hätte. Ich sage es Ihnen vielleicht nur so als Eckpunkt, die kriegen für die nächsten 35 Jahre Index gesichert, die Kilowattstunde mit 11 Cent vergütet. So, und wenn man weiß, dass in Deutschland draußen große Solarkraftwerke mit weniger als 4 Cent wirtschaftlich betreiben, so sind, dann sieht man schon, was da alles passiert. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, das wäre sogar abendfüllend. So, wer von Ihnen baut ein Haus? In dem Mann, der eine oder andere ist in der Planung drin und Sie nicken, ja, Sie sind schon dabei, der andere saniert vielleicht. Aber jetzt überlegen Sie mal, egal ob Sie jetzt ein Haus baut oder sanieren, mit welchen Begriffen wird man da konfrontiert? So, und wenn man da nicht vom Fach ist, dann ist das schon ein bisschen Overload. Also das ist gar nicht mehr so einfach. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir die ganzen Begriffe so im Detail rausholen, aber eins möchte ich schon ich möchte mal den Begriff mal ein bisschen näher, Niedrigenergiehaus. Ein Niedrigenergiehaus ist ja vom Begriff her eigentlich eher was Positives. Ein Niedrigenergiehaus ist, wenn man die Klassifizierung vom Energieausweis hernimmt, ein Haus der Energieeffizienzklasse B. Und ganz hart formuliert, das ist ein energetischer Altbau. Ich sage Ihnen das nur deswegen, weil ich sehe es noch immer, Bauträger werden mit dem Begriff niedrige Energie aus und glauben, sie tun was Gutes. Das war vor 20 Jahren so, aber die Zeit ist vorbei. Also wir müssen uns eigentlich eher in die Richtung orientieren, dass wir sagen, wir müssen mehr tun. Und wenn wir so sagen, wir müssen jetzt mehr machen, dann müssen wir überlegen, was müssen wir machen, wenn wir ein Wohnhaus bauen. Jetzt abgesehen davon, das Design, Ästhetik, ich lasse das mal außen vor, da haben wir jeder wahrscheinlich unterschiedliche Ansprüche. Aber ich denke, wenn wir jetzt die Anforderungen an ein Wohnhaus fokussieren, wir haben zwangsweise das Thema Energie. Lassen wir uns einmal außen vor, welche Energie das ist. Wir haben das Thema Raumwärme, wir haben das Thema, wie machen wir das Warmwasser. Wir haben wahrscheinlich zukünftig auch das Thema in der Herausforderung Mobilität. Einige meinen, dass es nur die Elektromobilität sein wird, andere wiederum meinen, dass es ein Teil der Mobilität sein wird. Ich lasse es mal dahingestellt. Aber die Mobilität, und vor allem die Elektromobilität, wird ein Teil sein. Und was auch eine gewisse Ausprägung hat, das ist Komfort. Wir haben früher ein bisschen was gehört über Smart Home. Okay, muss jeder für sich entscheiden, wie seine Komfortansprüche sind. Wir haben aber zweifelsohne das Thema Licht, was wesentlich ist, und das Thema Luftqualität. So, und damit wir nicht so sehr in die Theorie abdriften, möchte ich ganz einfach eines machen. Schauen wir uns einmal an, ein Wohnhaus, das wirklich gebaut wurde. Und ich möchte mich auch das Ergebnis rausholen. Nicht aus der energetischen Sicht, sondern wie viel Geld müssen wir in die Hand nehmen, dass wir diese Dinge alle umsetzen können, die uns das, nennen wir es einmal, energetische Leben ein bisschen erleichtern. Und Sie sehen da hier Energieeffizienzklasse A+, für die Technik unter Ihnen 13,2 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das sind 1,3 Liter, also das ist relativ wenig. Es ist eine Photovoltaikanlage oben, es ist eine Wärmepumpe, es ist eine Lüftungsanlage, es ist eine Bussteuerung von KNX. Also per Definition können wir sagen, es ist ein Smart Home. So, wo fangen wir jetzt an? Lüften. Wohnt irgendjemand von Ihnen in einem Wohnhaus, wo eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung drin ist? Haben wir eigentlich auch nie gebraucht, weil wir uns über das Thema Energie gar nicht so viel Gedanken gemacht haben. Wie bringen wir frische Luft rein? Wir machen das Fenster auf. Ich glaube, das machen alle so, gell? Ja, also Sie stimmen mir zumindest zu, danke. Der Rest wird es wahrscheinlich auch machen. So, jetzt können Sie es nachlesen. Die einen sagen, ja, ich mache es mit Kippen, weil das ist, dann wird es nicht so kalt. Ist natürlich ein Blödsinn, das wissen wir in der Zwischenzeit. Und da gibt es ja fast Fibeln, wie man lüften soll. Stoßlüften, alle, ich weiß nicht, 2 Stunden, 5 Minuten, alle 3 Stunden, 10 Minuten. Im Grunde genommen ist es egal wie, nur Sie müssen frische Luft reinbringen. So, jetzt stelle ich mir die Frage, Fensterlüften, ist das komfortabel? Gut, wenn es ansonsten fad ist, ist das okay. Die nächste Frage ist natürlich, wie schaut es mit der Energieeffizienz aus? Ja, Sie lächeln, aber wenn man Energieeffizienz ist, überlegen wir mal, draußen hat es minus 5 Grad, minus 10 Grad und drinnen hat es 22 Grad. Ich hole sofort, ich gebe die warme Luft draußen, da eine kalte rein. Im Sommer ist es umgekehrt. Das heißt, im Grunde genommen ist Lüften eine Notlösung. Wir haben aber in den letzten Jahren, wie auch immer, hat es ja keine vernünftige Alternative gegeben, außer wie die ersten Passivhäuser gekommen sind. So, und ich sage, es gibt sehr wohl eine Alternative und die heißt Komfortlüftungsanlage. Früher hat man gesagt, kontrollierte Wohnraumlüftung. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen, außer, und vielleicht glaubst du das, dass die Komfortansprüche mit einer Lüftungsanlage, die werden nicht idealerweise abgedeckt. Weil sie müssen nicht lüften, sie müssen kein Fenster aufhaben, sie können es aber tun, wenn es ihnen da ist. Nur im Regelfall wird es ihnen danach wahrscheinlich nicht sein. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie wird sowas verlegt, also im Grunde genommen, das ist jetzt keine Hexerei, entscheidend ist, dass die Geschichte vernünftig geplant wird und man kann die Luftleitungen im Bodenaufbau verlegen, das ist relativ einfach. Also das ist nichts Lasgottes. Was sieht man von dem Ganzen, wenn es fertig ist? Im Grunde genommen Lüftungsöffnungen, das war's. Wichtig aber bei solchen Dingen ist nicht nur, dass die Frischluft reingebracht wird, sondern dass irgendjemand dafür Sorge trägt, dass die richtige Menge reingebracht wird. Das heißt, wir müssen den Räumen messen, wir müssen regeln. Und der Indikator für frische Luft oder für Luftqualität ist die CO2-Konzentration. Und deswegen gibt es solche Regler, die CO2-Konzentration permanent messen und das dem Lüftungsgerät sagen und sagen, pass auf, jetzt musst du was tun. So, Wo gibt man sowas rein? Schlafraum, Kinderzimmer, Wohnraum. Und dann wird das Ganze vernünftig geregelt. Und was ganz entscheidend ist, das ist die Schlafqualität in einem Haus, wo eine Lüftungsanlage drinnen ist. Und ich kann es ganz einfach erklären. Im Grunde genommen schlafen Sie luftqualitätsmäßig im Freien, weil Sie wirklich die gleiche Qualität haben wie draußen, aber Sie schlafen im Raum drin und Sie haben das Fenster zu, mit dem Vorteil, dass der Geräuschpegel draußen bleibt. Und das ist natürlich ein Wahnsinns-Benefit und da weiß man in der Zwischenzeit aus Untersuchungen, dass das wirklich einen Vorteil bringt. So, jetzt muss ich noch was sagen, es gibt Technik unter Ihnen. Weil einer wird wieder da sein, das gibt es ja nicht. Ja. Okay, aber mit ein paar Zahlen, ich möchte Sie konfrontieren. Und zwar, was ist da passiert? Das ist ein sogenannter Screenshot von einem Monitoring von einem Wohnhaus, das mit einer Lüftungsanlage gebaut ist. Und man sieht da hier, erstens einmal Außentemperatur minus 12,4 Grad, war ein klassischer Wintertag eher kalter. Da hier weist das Lüftungsgerät an, der Soletauscher, der da vorgeschaltet ist, der muss die Außenluft einmal ein bisschen vorwärmen. So, in weiterer Folge sieht man da hier, dass mit rund 2 Grad plus die Luft ins Lüftungsgerät reinkommt. Also über den Soletauscher haben wir schon mal eine Temperatur von 14 Grad. Und in weiterer Folge, die Luft, die in das Haus eintritt, hat mehr als 20 Grad plus. Das heißt, Sie lüften bei minus 12 Grad mit über 20 Grad plus. Das schafft man mit einer Fensterlüftung nie. So, das geht dann weiter, Raumtemperatur knapp 24 Grad und was man da hier sieht, mit knapp 100 Kubik, also ein bisschen mehr als 90 Kubik Frischluft, werden pro Stunde eingebracht. Das sind Dinge, die Sie von der Luftqualität her mit Lüften nicht schaffen. Ich muss da ein bisschen schneller drüber gehen, obwohl ich glaube, dass das Thema Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ein sehr sensibles Thema ist, auch hochemotionell. Das würde fast einen Tageskurs in Anspruch nehmen, aber ich wollte dann ganz bewusst nur die Eckpunkte zeigen. So, wenn wir jetzt weitergehen, wenn wir über Energie reden, wir haben das Thema Raumwärme, wir haben das Thema Warmwasser. Und ich habe jetzt mal versucht, einmal so, was hätten wir für Möglichkeiten? Und wenn Sie am Anfang schon dabei waren, wenn Sie die Menge an der fossilen Energie, die wir verbrauchen, gesehen haben, dann werden Sie mir wahrscheinlich beistimmen, Öl und Gas ist nicht mehr zeitgemäß. Also damit ein Haus zu beheizen, heute für nicht ganz den richtigen Weg. Ich nehme es vorweg, ohne die anderen Systeme gänzlich ausschließen zu wollen, mein Favorit ist die Wärmepumpe. Und aus einem ganz einfachen Grund. Die Wärmepumpe ist von dem System an das einzige System, das mit einem Teil elektrischen Energiebezug den restlichen Teil für die Wärme aus der Umwelt nimmt, egal welche Wärmepumpen. Und dadurch ist sie auch in der Lage, mit den erneuerbaren Energien umzugehen. Und wir werden es auch nachher sehen, es gibt auch den einen oder anderen Vorteil mit der Wärmepumpe auch noch. Die Frage, die die Technik immer wieder beschäftigt, na, welche Wärmepumpen nehmen wir denn? Was für eine ist die beste? Also für Großanlagen ist mit Sicherheit eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe das Beste. Für, aus energetischer Sicht muss man sagen, ist für ein Einfamilienwohnhaus die Wärmepumpe die beste, die klassische Erdwärme-Wärmepumpe. Der einzige Nachteil ist, man muss ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Und ich würde trotz all dem, obwohl sie aus energetischer Sicht nicht die beste Wärmepumpe ist, der Luft-Wasser-Wärmepumpe den Vorzug geben, unter bestimmten Bedingungen, das muss man auch dazu sagen. Und zwar relativ einfach formuliert, ja, was man dazu sagen muss, man kann ja mit der Wärmepumpe auch kühlen. Und wir haben ja nicht nur das Thema in der Zukunft, wie kriege ich das Haus warm, sondern wie halte ich es im Sommer angenehm kühl. Wir können auch natürlich Präventivmaßnahmen treffen mit Beschattung und Ähnlichem, aber wenn es dann irgendwann mal eine lange Hitzeperiode ist, dann macht es so Sinn, dass man auch mit einer Form, so wie mit der Wärmepumpe auch kühlt und das funktioniert auch wunderbar. So, was sind aber die Voraussetzungen für die Wärmepumpe, für die Luft-Wasser-Wärmepumpe? Und damit man den Energiekonsum und die Energieeffizienz der Wärmepumpe in einem vernünftigen Rahmen halten, zumindest vom Energieausweis die Energieeffizienzklasse A, so wie der Energieausweis sie jetzt darstellt. Wenn man ein Haus hat im Energieeffizienzklasse B, dann kann das schon grenzwertig sein mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, weil es einfach nicht schafft, weil einfach der Energiebedarf zu hoch ist. Flächenheizung ist eigentlich obligat und das Spannende eigentlich, das ist das Thema, wenn ich sage, wir müssen uns die Dinge oder wie wollen wir uns diese Dinge leisten. Je ganzheitlicher wir Planungen darstellen, desto gewerkeübergreifend können wir nicht in die Planung, sondern auch in die Umsetzung gehen. Und wenn ich jetzt sage, wir brauchen keine Erdarbeiten, weil wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen, weil wir das ganze Haus auch bauphysikalisch so aufbauen, dann können wir uns da ein bisschen Geld ersparen und durch die geringen Investitionskosten bleibt uns auch ein Kapital frei für die Eigenenergieerzeugung. Wie viel kann das ungefähr sein? Also wenn man die Fläche zur Verfügung stellen kann für einen Erdkollektor, dann sind das zumindest 5.000, 6.000 Euro. Wenn man die Fläche nicht hat bei einer Erdwärmepumpe und man muss in die Tiefe gehen, dann sind wir gleich mal bei 10.000 Euro. Und das macht dann schon Sinn, dass ich sage, die 10.000 Euro investieren lieber in eine Photovoltaikanlage. Das Budget bleibt das gleiche und über den Einsatz der Photovoltaikanlage deppelt die komplette Energiebilanz vom Gebäude auf. Und das ist dann diese klassische integrale Planung und das ist erforderlich. Wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass jeder Professionist für sich eigens was plant. Die müssen zusammengeschalten werden, anders wird es nicht funktionieren. So, Photovoltaik, da sind wir bei dem Thema. Und es wäre natürlich eine Lösung, so, die Energieeffizienz interessiert mich gar nicht, ich mache einfach eine größere Photovoltaikanlage auf. Das ist möglich, aber netterweise nicht der Schluss. Wichtig ist, dass die Photovoltaik dem Verbrauch angepasst dimensioniert wird. Das heißt, es geht um das Thema, dass ich so viel wie möglich von der Energie, die ich selber produziere, auch in den Eigenverbrauch schupfen kann. Das ist natürlich nur bedingt möglich, zu 100% werden wir es kaum schaffen. Nämlich aus dem einfachen Grund, weil in den Sommermonaten, wo ein Haus im Regelfall immer weniger Energie braucht als im Winter, wir einfach nicht alles brauchen können. Aber selbst wenn wir Speicher und andere Dinge nehmen, wir haben noch immer die Möglichkeit, dass jede erzeugte Kilowattstunde in irgendeiner Form genutzt wird. Weil das, was wirklich überbleibt, das nimmt uns das EVU ab. Und das macht dann Sinn. So, und entscheidend ist jetzt nicht nur die Produktwahl. Ich sage es Ihnen nur ganz kurz, wieso die Produktwahl entscheidend ist. Ich beschäftige mich mit dem Thema Photovoltaik seit fast 20 Jahren. Und viele von den Herstellern, die es gegeben hat, wie das so heilig war, die gibt es nicht mehr. Und wenn Ihnen ein Hersteller Garantien von 20 oder 25 Jahren im Papier versprechen, dann ist das Papier nur so viel wert, wie das Wissen, ob es die Firma in 20 Jahren auch noch gibt. Und dann, wenn Sie sich mit diesen Dingen Gedanken machen, lege ich Ihnen nahe, dass Sie sich mit Prämienherstellern beschäftigen, wo man das Gefühl hat, die wird es noch lang geben. So, das Thema ist aber auch bei der Photovoltaik, die muss nicht zwangsweise aufs Dach raufgehen, sondern es gibt in der Zwischenzeit auch tolle Möglichkeiten, das fassadentechnisch zu gestalten. Natürlich ist der Ertrag dann nicht so hoch, wie wenn man es am Dach oben hat, aber die spezifischen Erträge in den Wintermonaten sind besser, weil im Winter die Sonne relativ flach steht. Man kann das auch wunderbar kombinieren. Wir haben uns über solche Anlagen, Fassadenintegration vor 10, 15 Jahren überhaupt keine Gedanken gemacht. In der Zwischenzeit, sage ich, kann die Fassade nicht nur ein gestalterisches Element sein, sondern das ist auch ein Energiedifferent, das ist eine Energiefassade. Das ist ja eine tolle Geschichte. So, und dann muss ich noch was sagen, ich lese oft so in Prospekten, ja, machst du eine Wärmepumpe und eine Photovoltaik, dann tust du gratis heißen. Mit Verlaub, das sind Marketing-Aussagen. Das ist natürlich im weitesten Sinne ein Blödsinn. Weil wenn die Photovoltaik am meisten produziert, braucht er keine Wärmepumpen, das ist im Sommer. Und wenn er am meisten Energie braucht, liefert die Photovoltaik am wenigsten. Also da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Und trotzdem sage ich, es ist machbar, nicht nur auf technologischer Ebene, die zusammenzuschalten, sondern dass das auch betriebswirtschaftlichen Sinn ergibt. So, und wieso? Wir heizen in unseren Breitengraden, ich sage mal ungefähr ein halbes Jahr, September bis Mitte April. So, und wenn wir uns die Übergangsmonate anschauen, dann haben wir in den Übergangsmonaten nicht diese tiefen Temperaturen, September, Oktober, es kann bis Mitte November sein oder Mitte Februar weg schon, da haben wir auch schon vernünftige Sonnenstunden. So, und wenn ich da hier die Photovoltaik auf einer Kommunikationsebene mit der Wärmepumpe bringe, das hat schon Sinn. Nur es wird noch viel zu selten gemacht. Wieso wird es noch so selten gemacht? Weil ich brauche die Kompetenz vom Heizungsmann und ich brauche die Kompetenz vom Elektriker. Die müssen wir zusammenspannen. Es geht aber. Ich zeige Ihnen, was da rauskommt. Ja, genau. Und zwar, ein bisschen technisch, aber es ist nicht so schlimm. Da sieht man die Außentemperaturen. Das war der 31. Oktober 2017, ein typischer Tag für Übergangszeit, wo man heizen muss. So, das Gelbe, was wir hier sehen, das ist, da wird mitgelockt über ein Monitoring-System, wann, wie viel erzeugt die Photovoltaik. Und das ist ganz klar, da in der Früh, aber da geht es los, zum Mittag am meisten Sonnenstunden und dann geht es wieder runter. Also da passt einfach da drauf. Das Rote, was man da hier sieht, das ist die Stromaufnahme von der Wärmepumpe. Jetzt sieht man aber eines, die hat da hier um 3 da früher mal einschalten und da hat da hier um 12 ist wieder ausgeschalten. Und der Hintergrund ist der, da hier redet jetzt mal miteinander. Die Photovoltaik sagt zu Wärmepumpen, pass auf, ich habe jetzt relativ viel Energie, bevor ich alles ins Netz reingebe, an CVU, wo ich nur ein paar Cent kriege, übernimm du die Energie, die Wärmepumpen sagt her damit und buffert das thermisch in einen Speicher. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Speicher dann voll ist, da hier, und das Haus braucht Energie in Form von Wärme, holt sich das Haus die Energie vom Speicher. Und somit kann man, und das ist das Spannende, in den Nachtstunden mit der gespeicherten Sonnenenergie heizen. Das sind Dinge, die sind nicht hochkomplex. Es geht nur darum, dass irgendjemand sagt, das möchte ich und dass es zwei Leute umsetzen. Möglich ist es. Und ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte nur sagen, was in der Zwischenzeit möglich ist und was aber vielleicht auch nur in manchen Fällen gemacht wird. So, dann gehen wir weiter. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, zusätzlich oder überhaupt die Photovoltaik mit einer Batterie, mit einem Speicher zu vernetzen. Man würde damit oder man erhöht damit dramatisch den Eigenverbrauch und das ist auch gut so. Die wirtschaftliche Darstellung von einem Speicher ist noch nicht ganz so einfach, weil er einfach nur ein bisschen Geld kostet. Aber was sind die Aufgaben von so einer Batterie? Wenn dort steht Verbrauchsspitzen abdecken, dann, ich möchte es mit einem kurzen Zahlenbeispiel erklären. Im Haus selbst, aus welchen Gründen auch immer, brauchen es gerade einmal Hausnummer 3000 Watt. Die Photovoltaik liefert aber kurzfristig die Menge nicht, sondern die liefert vielleicht nur 2500 Watt. Die Batterie kriegt es sofort mit und bevor wir jetzt die restlichen 500 Watt vom EVU zukaufen, sagt die Batterie, du kriegst das von mir. Und das macht sie den ganzen Tag. Das sind Verbrauchsspitzenabdeckungen. Und das Zweite ist aber auch, sie kann im Falle einer Stromabschaltung oder eines Stromausfalles eine Notstromversorgung aufrechterhalten. Und das muss man dazu sagen, eine Photovoltaikanlage, wenn der Stromausfall ist und Sie haben keinen Speicher, keinen notstromfähigen Speicher, dann tut die Photovoltaikanlage auch nichts. Die schaltet ab, sie muss nämlich abschalten. Das heißt, eine Photovoltaik liefert im Falle des Stromausfalles oder einer Netzabschaltung nur dann Energie, wenn man einen notstromfähigen Speicher hat. Das muss man einfach mal wissen. Also wenn man, ich glaube jetzt die Woche war im ORF in konkret einmal was, da ist über Blackout diskutiert worden, also wenn wir den Blackout-Fall wirklich einmal haben sollten und sind wir Photovoltaik und eine notstromfähige Batterie, dann sind sie zumindest ansatzweise davor sicher, hundertprozentige Sicherstellung wird man wahrscheinlich mit solchen Systemen in unseren Breitengraden schwer haben. Wieso schwer haben? Wenn es das komplette Dach mit einem halben Meter Schnee zu ist, wie es in manchen Extremgebieten ist, dann wird eben schon tagelang kein Strom kommen sein. Also dann wird es natürlich schwer sein. Und darum muss man bei solchen Beratungen immer, ich sage immer, die Kirche im Dorf lassen, wir müssen seriös vorgehen. Im Grazer Bereich wird es super funktionieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei uns einen halben Meter, Schnee brauchen. So, dann schauen wir weiter. Was haben wir noch? Ja, das Thema Photovoltaik mit Elektromobilität kombinieren. Das geht, ja, aber da muss man aufpassen. Ich denke nur, wer hat ein Elektroauto von Ihnen? Haben Sie die Förderung gekriegt? Weil es hat ja... Okay, es gibt ja seit Folge die Förderung vom Bund, ohne das jetzt ganz korrekt auszudrücken. Auf jeden Fall, wenn man die Förderung haben wollte, musste man den Nachweis bringen, dass man den Strom aus erneuerbarer Energie, ökologischen Strom bezieht oder eigene Photovoltaikanlage hat. Also die Vernetzung gab es ja schon. Und ich lese einmal wieder in so einem Prospekt, das ist natürlich super, hast du ein Elektroauto und dann lässt du es mit dem eigenen Photovoltaik-Überschussstrom. Meine Damen und Herren, das geht technisch, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn Sie es genau wissen wollen, wie es funktioniert, ich würde den Rahmen nicht sprengen, ich stehe Ihnen aber dann gerne zur Verfügung. Grundsätzlich Photovoltaik, eigener Photovoltaikstrom und Elektroauto, das geht natürlich nur dann, wenn Sie nicht mehr zwangsweise im Arbeitsprozess integriert sind oder am Wochenende, weil das Auto muss natürlich zaustellen, wenn die Sonne scheint. Wenn Sie um 17 Uhr zu Hause kommen und es scheint keine Sonne mehr, dann können Sie mit dem Photovoltaikstrom nichts mehr laden. Und das muss man natürlich nur wissen. Bilanztechnisch funktioniert es. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, zum Beispiel kurzfristig irgendwelche Dinge dazuzuschalten. Und das Thema mit einer Wallbox, mit dieser intelligenten Ladestation, das hat schon einen gewissen Reiz ab, weil man kann der Ladestation zum Beispiel sagen, in 4 Stunden hätte ich gerne die Reichweite für 100 Kilometer. Man muss natürlich vorher die Daten vom Auto eingeben haben. Also das macht schon Sinn. So, und was haben wir als nächstes? Ja, ein wesentliches Thema. Und zwar Beschattung Automatik bei Wohnhäusern. Wenn wir Sommer, Winter, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen, aber wir haben in beiden oder in allen vier Saisonen, wenn man so bezeichnen würde, immer die gleiche Herausforderung. So viel Licht wie nur irgendwie möglich, weil wir uns einfach wohlfühlen, aber so viel Sonnenenergie wie erforderlich. Das heißt, im Sommer so wenig wie möglich und im Winter so viel, wie einfach da ist. Und dann ist es fürs Heizen ideal und das sind dann Präventivmaßnahmen, was den Bereich kühle Wohnräume anbelangt. Und da brauche ich ein bisschen Intelligenz und da sind wir bei dem Thema, was der, mein Vorredner, der Kollege vorher erzählt hat, da sind wir bei diesen smarten Systemen. Und über das Bussystem möchte ich jetzt nicht näher eingehen, ich möchte nur eins vielleicht dazu sagen, bei Bussystemen, da ist auch die Bedenken, naja, funktioniert das überhaupt, wie schaut es da aus mit der Steuerempfindlichkeit? Und ich gehe dann immer ganz gern auf die nächste Folie, als ich da hier, wäre es mit so einem Flieger noch nicht geflogen. Also nachdem niemand aufzeigt, okay. Das ist so das Thema der Airbus. Es ist fast jeder Europäer schon geflogen damit. 22. Februar 1987, wissen Sie, was da war? Der Jungfernflug vom Airbus. Das erste Passagierflugzeug, Fly by Wire. Das ist ein busgesteuerter Flieger. Und wir diskutieren bei den Wohnhäusern, ob wir vielleicht auch wieder Intelligenz reinbringen, die uns hilfreich ist. Ich möchte da ganz bewusst ein bisschen durchaus polarisieren. Die Dinge funktionieren in der Zwischenzeit in einem hohen Maß. Die Themen, die wir vor 30, 40 Jahren gehabt haben, die sind wirklich passé. Und gerade beim Flugzeug wissen wir zum Beispiel, weil ich schaue mir immer die Flugzeugabstürze so gerne an, weil ich Angst vor Fliegen habe, die meisten Flugzeugabstürze sind nicht, weil die Technik versagt, sondern weil ein menschliches Versagen ist. Also es sind schon spannende Geschichten. So, was kann das Ganze kosten? Ich bin gleich soweit. Das stimmt jetzt aber bitte, gerundet sind die Zahlen und das stimmt nur für das Objekt, was wir gesehen haben. Die Photovoltaikanlage ist eine 5,6 Kilowatt Peak-Anlage für die Insider, ungefähr 10.000 Euro. Wenn da steht Wärmepumpen minus 10.000 Euro, dann ist die Begründung relativ einfach. Ursprünglich war geplant eine Sohle, also ein Erdwärmer Wärmepumpen und aufgrund der Flächenbereitstellung wären nur Tiefenbohrer gegangen und die hätten ungefähr 10.000 Euro gekostet. Und durch die Wahl der Luft-Wasser-Wärmepumpe, der etwas schlechteren energetischen, sind einfach 10.000 Euro Kapital oder Spielgeld freigegeben. So eine Komfortlüftung, wenn es eine gescheite Lüftung ist, werden es unter 8.000 Euro nicht kriegen. Die kann aber auch 10.000 Euro kosten. Das muss man wissen. Und so eine Bussteuerung, der Aufpreis zur normalen Elektrostation zumindest 5.000 Euro. Vielleicht sind es auch 4.500 Euro, das können aber auch 10.000 sein. Das kommt ganz darauf an, was man damit alles umsetzen möchte und wie groß der Spieltrieb meistens von den Männern ist. Ich kenne das selber. So, jetzt geht es aber nicht nur darum, was haben wir Budget oder Errichtungskosten, es geht ja auch darum, wie schaut es mit den laufenden Kosten aus. Und was man da hier sieht, Haushaltsstrom, Heizung, Warmwasser, Pool und Sauna, 160 Quadratmeter Wohnfläche und rauskommen tun weniger 60 Euro im Monat. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, da ist unheimlich viel Potenzial drinnen, wenn man die Hebel anzieht. Da habe ich eingangs gesagt, wir diskutieren auch über, nicht nur Energie, auch über nachhaltiges Wohnen. So, und bei dem Wohnhaus kann man nicht mit Monitoren und wird es zurückgerechnet. Wäre dort kein Pool mit der Poolpumpe und keine Sauna, würde die Stromrechnung bei ungefähr 43 bis 45 Euro liegen. Übrigens, der größte Stromverbrauch ist die Poolpumpe und nicht die Heizung. Das ist auch interessant. So. Merken wir uns vielleicht die 44 Euro. Ich habe mir jetzt ein bisschen nachgeschaut, es gibt alle Jahr kommt eine Untersuchung raus von der österreichischen Energieagentur und ich habe jetzt das Standardhaus aber hergenommen und habe gesagt, das Standardhaus, Warmwasser und Heizung 3.500 Kilowattstunden, Haushalt 4,5, sind ungefähr 8.000 Kilowattstunden. Bin in den Tarifkalkulator von der E-Control reingekommen und der sagt mir einen Mittelwert von 126 Euro im Monat Stromkosten. Also da habe ich die Heizung auch mit dabei. So, das heißt, das ist eine Differenz von rund 80 Euro. Und entscheidend ist jetzt, und das möchte ich mir wirklich nur sagen, was kriegen wir um 80 Euro an zusätzliches Kapital, das wir für Neubau verwenden können. Und Bausparrate über 30 Jahre, 280 Euro, sind 220.000 Euro. Ich sage Ihnen das deswegen, weil es geht jetzt man hat üblicherweise das Geld nicht eingesteckt, wenn man ein Eis ausbaut. Man geht zur Bank und sagt, die brauchen Geld, die verkaufen diese gerne. Das heißt, man hat ein Fremdkapital. Und wir wissen ja, Kapital oder Fremdkapital oder Kredit ist ja nur eine andere Form des Spars. Sie kriegen zuerst das Geld und sparen es nachher an. Und wenn ich jetzt sage, ich habe im Grunde genommen weniger Energiekosten, dann habe ich auch mehr Geld für die Annuität zur Verfügung. Und dann sage ich, das Ganze in einer komplexen Betrachtung, da rechnen sich viele Dinge schon selber. Da gehen wir jetzt ein bisschen flotter drüber, weil ich schon mehr Zeit ein bisschen ausreize, aber das hat mein Vorredner schon gesagt, da können wir sie unterstützen im Bereich der Konzepterstellung. Kostenschätzungstool haben wir da oben, Angebot selbstständig, wir kannst das machen mit unseren Partnern. Und das muss ich Ihnen noch sagen. Mehr als 100 Jahre, 200 Jahre sind es eigentlich schon bald, aber er hat schon recht gehabt. Nichts ist mächtiger als eine Idee, der in Zeit gekommen ist. Und ich denke, das Thema erneuerbare Energien, Energieeffizienz, die Dinge zu nutzen, die Idee, die ist jetzt da. Meine Damen und Herren, ich sage recht herzlichen Dank und wenn Sie die eine oder andere Frage haben, stehen wir gerne noch zur Verfügung.
Ja, Alfred, danke vielmals. Bitte, die Firma Siblik, Sie finden in diesem Heft auch die Kontaktdaten für professionelle Beratung.